Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
In den letzten Jahren gingen einige spektakuläre Fälle von Kunstwerken durch die Presse, die in der NS-Zeit von jüdischen Sammlern enteignet oder geraubt worden waren. Etwa die Sammlung Gurlitt oder auch der Fall des Gemäldes Straßenszene von Ernst Ludwig Kirchner. Bei all diesen Fällen geht es auch um die Frage, wem welches Bild geraubt wurde und ob die Erben heute Ansprüche gegen Museen geltend machen können. Dem widmet sich die Provenienzforschung, die von der Bundesregierung nachhaltig gefördert wird. Und auch fast alle größeren Museen haben inzwischen eine Stelle für Provenienzforschung eingerichtet. Jetzt hat auch das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste eine Datenbank online gestellt, die die Recherche erleichtern soll. Proveana heißt sie und Carsten Probst hat sie sich angeschaut. Was ist denn das überhaupt? Was hat es mit diesem Netzwerk Proveana auf sich? Was ist das Neue daran?
Ja, also vielleicht mal so zu beginnen, wenn die Herkunft eines Gemäldes erforscht werden soll, dann geht es ja bislang schwerpunktmäßig um Fälle aus der Zeit des Nationalsozialismus. Ein jüdischer Sammler oder ein Galerist musste vor seiner Verfolgung durch die Nazis aus Deutschland fliehen und hat dann sein Hab und Gut deswegen verkaufen oder zurücklassen müssen oder wurde auch schon vorher enteignet. Und dann wurden oftmals solche Kulturgüter durch autorisierte Kunsthändler eben verkauft, mitunter ins Ausland, aber eben Werke, die auch nicht als entartet damals galten, wurden nach Enteignung zum Beispiel in deutsche Museen überführt. Ja, und wenn heute Erben dieser Sammler Ansprüche zum Beispiel auf ein Bild erheben oder gegen ein Museum geltend machen wollen, dann werden quasi die Ergebnisse einer Herkunftsermittlung, einer Provenienzforschung abgewartet. Und ja, diese Nachweise zu finden, wann, wo ein Bild mal veräußert wurde und beispielsweise erworben wurde, wem es wann gehörte, das ist schon meistens kompliziert genug. Wirklich schwierig wird es dann, wenn es um Herkünfte aus verschiedenen zeitlichen Epochen geht. Also nehmen wir Beutekunst, die die Sowjets nach dem Zweiten Weltkrieg aus Deutschland abgezogen haben oder die Enteignungen durch die Bodenreform in der DDR. Da überlagern sich oft Geschichten, die mitunter völlig undurchdringlich sind und bei denen der Verbleib der Werke auch ziemlich im Dunkel bleibt. Und genau da setzt eben diese Datenbank an. Das ist das Neue eigentlich, diese sich überlagernden historischen Zeiten quasi mit verschiedenen, miteinander verschalteten Datenbanken zu erforschen. Das ist eigentlich der ganz neue und auch sehr vielversprechende Ansatz. Es gibt jetzt bislang zwar schon Datenbanken zur Zeit 33 bis 45, die Lost Art Datenbank. Es gibt welche zur Bodenreform, auch zur Kolonialzeit, aber die zusammengeführt. Das ist eigentlich das große Potenzial von dieser Proveana-Forschung und das bringt diese Forschung mittelfristig sicherlich einen Riesenschritt voran.
Was wäre denn mal so ein konkretes Beispiel für derart schwer durchdringliche Fälle?
Ja, ein berühmter Fall wäre beispielsweise das Triptychon der Krieg von Otto Dix, das er zu DDR-Zeiten, also Ende der 60er Jahre, von den staatlichen Kunstsammlungen in Dresden zurückforderte. Das gehörte rechtlich damals eigentlich noch ihm und die Kunstsammlungen wollten das aber gerne behalten und ihm abkaufen. Dafür waren 500.000 D-Mark damals notwendig. Dix lebte schon in Westdeutschland. Ja, und um diese Summe aufzubringen, haben eben die staatlichen Kunstsammlungen Prunkstücke, Porzellaneinzelstücke aus dem grünen Gewölbe, historische Waffen aus der Rüstkammer und so weiter verkauft über westliche Kunsthändler. Und diese Einzelstücke stammten vielfach aus zuvor enteignetem Besitz der Wettiner, des Adelsgeschlechtes der Wettiner. Und zugleich gab es dafür eine Handelsgesellschaft, um solche Geschäfte abzuwickeln, die Intrag. Die wickelte das über eine Zürcher Kunsthandlung, Ars Domini Antiquitaire, ab, deren Gründerin wiederum schon in den 40er Jahren NS-Raubkunst auch auf den Markt gebracht hatte und über die Schweiz unter anderem in die USA verkauft hatte, unter anderem eben auch über Sotheby's, da hatte sie alte Kontakte und tatsächlich Stücke aus diesem Verkauf für das Dix-Gemälde sind dann später in New York auktioniert worden und finden sich heute zum Teil im Metropolitan Museum in New York. Daran sieht man also, wie verschlungen diese Wege, diese einzelnen Stücke sind. Und nun ist es die Aufgabe nachzuforschen, waren diese Verkäufe rechtens? Wer hat den Fehler gemacht? Gibt es Möglichkeiten einer Rückabwicklung? Letztlich ist es unglaublich schwer, solche Verstrickungen haargenau nachzuweisen. Genau dafür gibt es solche neuen verschalteten Datenbanken.
Ist das also was für Experten, wenn man da jetzt in diesem Netzwerk was suchen will? Oder muss man da irgendwie sich besonders gut auskennen? Oder kann da jeder auch mal gucken?
Nein, also man kann sich erstmal ganz einfach dort tummeln auf dieser Seite, wenn man will. Sie brauchen einfach nur einen Namen eines Künstlers oder einer Künstlerin, den Titel eines Werkes oder eine Sammlung. Dann können Sie das schon in diese ganz einfache Suchmaske eingeben und erhalten dann auch schon Ergebnisse. Aber für vertiefte Nachforschung brauchen Sie dann einen Account, der ist aber auch ganz einfach zu bekommen über E-Mail-Adresse oder Passwort. Und dann können Sie eben auch selber Bilder melden, zum Beispiel, wenn Sie auf dem Dachboden irgendeines finden, dessen Herkunft für Sie rätselhaft ist. Auch das ist da möglich. Aber Sie brauchen natürlich schon, wenn Sie diese Ergebnisse wirklich auswerten wollen, auch eigentlich Vorkenntnisse in jedem Fall.
Aber Sie haben es doch sicher mal ausprobiert. Was haben Sie da so erlebt, während Sie auf Proviana unterwegs waren?
Ja, ich habe es ausprobiert und es ist teils befriedigend sozusagen. Einerseits ist es natürlich wirklich faszinierend, wenn Sie anfangen, zu bekannten Künstlern oder Bildern Ergebnisse aufzurufen. Da werden Ihnen zum Beispiel von Otto Dix zu einem bestimmten Gemälde zahlreiche Querverweise angeboten, zu Sammlungen, zu fraglichen Publikationen, zu einzelnen Personen, die beispielsweise mal Dix gesammelt haben oder zur Erforschungsgeschichte auch von einzelnen Werken. Aber es ist eben so, um wirklich davon zu profitieren, brauchen Sie eigentlich Kenntnisse, wie Sie diese Ergebnisse und Spuren einordnen sollen. Und wenn Sie dann also weiterforschen wollen, dann stoßen Sie auch relativ schnell an die Grenzen dieser Datenbanken. Das betrifft vor allem die Bereiche Kolonialismus und eben auch in gewisser Weise die Bodenreform in der SBZ-DDR. Das sind noch relativ junge Forschungsfelder. Wenn wir jetzt zum Beispiel beim Kolonialismus die berühmten Benin-Bronzen eingeben, die in den letzten Jahren in der Presse waren, die eigentlich klar einen kolonialen verdächtigen Hintergrund haben, die sozusagen auch den dortigen Eigentümern abgepresst wurden. Wenn Sie jetzt Benin-Bronzen eingeben, dann stoßen Sie hier auf nur reguläre Bestände, quasi in deutschen Museen, aber nicht auf Nachweise zu möglicherweise Raubhintergründen dieser Werke. Oder nehmen wir eine ganz prominente Debatte, diese Forderung der Kunsthistorikerin Benedikt Savoy, dass man die gesamte Sammlung des Humboldt-Forums, des künftigen Humboldt-Forums mal scannen sollte auf Provenienzen. Das wird noch viele Jahre dauern, bis diese Sachen überhaupt erstmal in der Datenbank eingepflegt sind und für die Nachforschung bereitstehen. Also letztlich stoßen Sie da an diese Grenzen. Sie haben das Gefühl, das ist ein Riesenversprechen für die Zukunft und hoffentlich kein leeres Versprechen.
Also ein Anfang ist gemacht, aber muss deutlich noch was nachgebessert werden.
Für den Anfang ist es sozusagen nützlich, aber das ganze Potenzial wird es, glaube ich, erst mittelfristig in einigen Jahren entfalten.
Carsten Probst über die Datenbank Proviana des Deutschen Zentrums für Kulturgutverluste.